Herzlich willkommen zu dieser tiefgehenden Analyse. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist.
Hallo, ja, ich freue mich auch sehr auf unser heutiges Thema.
Und unsere Mission für diesen Deep Dive heute, die ist wirklich speziell. Wir untersuchen das scheinbar absurdeste historische Paar, das man sich überhaupt vorstellen kann. Freimaurer und Anarchisten.
Eine wilde Mischung, absolut.
Stell dir das mal vor. Auf der einen Seite hast du die strikten, regelbasierten Baumeister. Und auf der anderen Seite die erbitterten Feinde jeglicher staatlichen Ordnung.
Man fragt sich wirklich sofort, wie zur Hölle das zusammenpassen soll.
Genau. Also als Quelle liegt uns heute der Mitschnitt eines wirklich faszinierenden Online-Vortrags vor. Der stammt von der Akademie Forum Masonicum.
Und der Titel ist sehr poetisch gewählt, finde ich. Winkelmaß und schwarze Fahne.
Bevor wir da jetzt aber reinspringen, müssen wir kurz festhalten, dieser Vortrag basiert rein auf historischer Literatur.
Richtig, das ist ganz wichtig, das ist keine offizielle Position irgendeiner Großloge.
Wir betrachten diese historischen und philosophischen Fakten heute also völlig neutral und unparteiisch. Wir berichten nur, was in der Quelle steht.
Ganz genau.
Okay, also lass uns das mal aufdröseln. Wenn man an die Stereotypen denkt, ist das wirklich wieder Versuch, Feuer und Wasser zu mischen.
Mhm.
Der Anarchist steht ja in der öffentlichen Wahrnehmung oft für das pure Chaos. Den schwarzen Block oder vielleicht diesen wilden Bombenleger aus dem 19. Jahrhundert.
Und der Freimaurer ist quasi das komplette Gegenteil.
Ja, das wandelnde bürgerliche Establishment. Liebt Hierarchien, alte Pflichten und
möchte die Welt am liebsten in eine geometrische Perfektion zwingen. Ja, das ist das klassische Bild.
Wie passt das also zusammen?
Was hier wirklich faszinierend ist, zeigt sich erst, wenn wir diese oberflächlichen Stereotypen mal komplett beiseite schieben.
Okay.
Sobald man nämlich zum Kern der jeweiligen Ideen vordringt, stößt man auf eine fast schon intime intellektuelle Verwandtschaft.
Wirklich intim?
Ja, also diese beiden Welten haben sich historisch immer wieder gekreuzt, sich gegenseitig befruchtet und sogar in denselben berühmten Persönlichkeiten manifestiert.
Das ist krass.
Wir sprechen hier nicht von irgendeiner abstrakten Theorie. Das ist sehr konkrete, gelebte Geschichte.
Und genau da fangen die Überraschungen in unseren Quellen ja an. Denn wenn wir nach den Wurzeln dieser Verbindung suchen, landen wir laut dem Vortrag gar nicht auf der Straße.
Nein, überhaupt nicht.
Wir landen nicht bei wilden Barrikadenkämpfern in Paris. Wir landen ausgerechnet an den Schreibtischen der deutschen Philosophie.
Ja, die Quelle spricht hier einen wunderbaren Begriff aus, die sogenannten Studierschreibtisch-Anarchisten.
Studierschreibtisch-Anarchisten, das klingt herrlich deutsch.
Absolut. Und es ist eine sehr treffende Bezeichnung für diese Art der philosophischen Anarchie. Diese Denker haben den Staat eben nicht mit Pflastersteinen bekämpft.
Sondern mit dem Verstand.
Genau. Für sie war der Staat kein göttliches Konstrukt, das man ehrfürchtig anbeten muss. Es war lediglich ein Werkzeug. Und zwar eines, das man äußerst skeptisch betrachten sollte.
Hast du dein Beispiel aus der Quelle?
Nehmen wir Gotthold Ephraim Lessing, ein prägender deutscher Denker und eben auch Freimaurer.
Mhm.
Er erkannte extrem hellsichtig, dass Staaten die Menschen in erster Linie trennen.
Weil sie künstliche Grenzen schaffen, oder?
Richtig. Sie schaffen Grenzen und betonen das Fremde. Und sein freimaurerisches Ideal war faszinierend simpel. Wenn die Freimaurerei ihr Ziel erreicht und alle Menschen wirklich auf Augenhöhe agieren,
dann wird der Staat als regulierende Institution schlichtweg überflüssig.
Exakt.
Der Staat schafft sich durch den moralischen Aufstieg der Menschen also quasi selbst ab.
Ja, das ist der Grundgedanke.
Ich sehe hier in den Notizen, dass Johann Gottlieb Fichte in eine ganz ähnliche Kerbe schlägt. Aber warte mal, Fichte schreibt hier, der Zweck jeder Regierung sei es, sich selbst überflüssig zu machen, indem sie die Bürger zur Selbstverwaltung erzieht.
Mhm.
Aber das klingt doch unglaublich naiv, oder? Welche Regierung gibt denn bitte freiwillig ihre Macht ab?
Aus heutiger realpolitischer Sicht wirkt das natürlich total utopisch, das stimmt.
Ja, schon.
Aber man muss Fichtes Denkansatz im historischen Kontext der Aufklärung sehen. Er betrachtete den Staat quasi nur als eine temporäre Erziehungsanstalt.
Okay, also ein Mittel zum Zweck.
Genau. Wenn diese Institution ihren Job perfekt macht und mündige, moralisch gefestigte Bürger hervorbringt, dann entfällt ihre Daseinsberechtigung.
Das ist eigentlich ein zutiefst revolutionärer Gedanke.
Absolut. Und einer, der oft übersehen wird, weil Fichte später fälschlicherweise oft als reiner Nationalist gelesen wurde.
Das bringt mich zu einem weiteren Namen auf unserer Liste, bei dem ich beim Lesen wirklich zweimal hinschauen musste. Adolf Freier Knigge.
Ah, der berühmte Benimm-Onkel.
Ja, eben. Den kennen die meisten von uns doch nur als diesen strengen Typen, der uns in dicken Büchern erklärt, mit welcher Gabel wir den Fisch essen sollen.
Und wie man formvollendet grüßt. Ja. Aber der Vortrag räumt mit diesem fatalen Missverständnis wirklich wunderbar auf.
Zum Glück.
Knigge war alles andere als ein konservativer Etikettenwächter. Er war ein radikaler Aufklärer.
Wirklich radikal.
Ja. Sein berühmtes Buch über den Umgang mit Menschen war im Grunde eine getarnte Anleitung zur Emanzipation des Bürgertums vom Adel.
Krass, das wusste ich nicht.
Sein Idealbild war eine Gelehrtenrepublik. Er wollte die absolutistischen Fürsten seiner Zeit nicht durch blutige Aufstände stürzen.
Das wäre ja auch zu laut gewesen.
Richtig. Sein Plan war viel eleganter. Er wollte sie durch die schiere moralische und intellektuelle Überlegenheit der vernunftbegabten Bürger schlichtweg obsolet machen.
Er wollte das System also von innen heraus aushöhlen, indem er die Menschen einfacher macht.
Exakt das.
Und um den Bogen ins 20. Jahrhundert zu spannen, die Quelle nennt hier noch Kurt Tucholsky. Er war ebenfalls Freimaurer.
Und hat nach den traumatischen Erfahrungen des Ersten Weltkriegs das Gewaltmonopol des Staates frontal angegriffen.
Ja, sein Satz »Soldaten sind Mörder« ist ja legendär. Der greift im Grunde die absolute Basis staatlicher Autorität an.
Tucholsky zieht da die radikale Konsequenz aus dem industriellen Massensterben. Wenn der Staat Millionen Menschen in den Tod schickt, verliert er jede moralische Legitimation.
Das ergibt total Sinn.
Ihn als philosophischen Anarchisten zu lesen, bedeutet einfach, seine fundamentale Skepsis gegenüber jeder Form von institutionalisierter staatlicher Gewalt anzuerkennen.
Wenn du als Zuhörer jetzt darüber nachdenkst, dreht das unser modernes Verständnis von Revolution ja völlig auf den Kopf.
Absolut.
Der Abbau von Hierarchien beginnt in dieser philosophischen Tradition gar nicht mit physischer Gewalt, sondern mit einer extremen, geduldigen moralischen Bildung des Einzelnen.
Ja, das ist der Schlüssel.
Und das bringt uns an einen Punkt, an dem wir laut unseren Quellen ein massives Vorurteil aus dem Weg räumen müssen. Es geht um die Frage, was Anarchismus eigentlich wirklich bedeutet.
Oh ja, das ist wichtig.
Denn die Gleichsetzung mit blindem Chaos, das ist schlichtweg falsch.
Das ist vielleicht die wichtigste begriffliche Korrektur in unserem ganzen Material. Das Wort Anarchia stammt aus dem Griechischen.
Und was heißt es genau?
Es bedeutet wörtlich ohne Herrschaft oder ohne Ursprung. Es bedeutet aber ausdrücklich nicht ohne Ordnung.
Also keine Herrschaft, aber trotzdem Ordnung.
Richtig. Für den klassischen Anarchismus ist der ideale Zustand eine Gesellschaftsordnung, die organisch von unten wächst. Durch freie Vereinbarungen. Anstatt von oben durch Zwang diktiert zu werden.
Und die Basis dafür ist die strikte Ablehnung von Hierarchie
und Zwang. Die zugrunde liegende Überlegung ist da ganz einfach. Macht korrumpiert zwangsläufig. Solange ein Gesetz oder die Androhung polizeilicher Gewalt mich zwingt, gut zu handeln, handle ich ja nicht aus echter Moral.
Sondern?
Ich funktioniere nur aus Gehorsam. Echte, belastbare Moral kann sich laut dieser Philosophie nur in völliger Freiheit entfalten.
Wenn ich mir das so anhöre, das klingt doch eins zu eins nach dem freimaurerischen Prinzip des freien Willens, oder?
Ganz genau.
Man arbeitet aus eigenem Antrieb an sich selbst. Nicht, weil jemand mit der Peitsche daneben steht und sagt, du musst jetzt ein guter Mensch sein.
Exakt. Da berühren sich beide Denkrichtungen ganz intensiv. Die Voraussetzung für diese herrschaftsfreie Ordnung ist allerdings ein extrem optimistisches Menschenbild.
Das stimmt, man muss schon sehr an das Gute glauben.
Der Anarchismus glaubt tief an die Fähigkeit des Menschen zur Solidarität und zur gegenseitigen Hilfe.
Okay, aber lass mich mal den Teufelsadvokaten spielen. Wenn der Zwang wegfällt, wie verhinderst du dann, dass die Gesellschaft nicht einfach in so ein komplettes The Purge-Szenario abrutscht?
Ja. Die Frage kommt immer.
Irgendein Klebstoff muss den ganzen Laden doch zusammenhalten.
Dieser Klebstoff ist der Föderalismus und das Prinzip der freiwilligen Verträge.
Also keine Gesetze von oben?
Nein. Anstelle von staatlichen Gesetzen, die für alle gleichermaßen erzwungen werden, treten Netzwerke von Gemeinschaften. Die schließen sich aus rationalem Eigeninteresse und Solidarität zusammen.
Verstehe.
Er sagte, die Freiheit ist nicht die Tochter, sondern die Mutter der Ordnung.
Wow. Die Mutter der Ordnung.
Die Ordnung entsteht also erst durch die Freiheit. Sie ist nicht deren Voraussetzung.
Das ist stark.
Und das führt zu einem weiteren entscheidenden Punkt, der den Anarchismus sehr stark vom Marxismus unterscheidet. Nämlich die untrennbare Einheit von Mittel und Zweck.
Das heißt, der Weg ist bereits das Ziel.
Sehr vereinfacht gesagt, ja. Die Anarchisten argumentierten, dass man Freiheit unmöglich durch eine vorübergehende Diktatur einführen kann.
Was ja beim Marxismus die Idee der Diktatur des Proletariats war.
Richtig. Man kann Menschen nicht zur Freiheit zwingen. Die neue, herrschaftsfreie Welt muss im Hier und Jetzt durch den alltäglichen, respektvollen Umgang miteinander bereits gelebt und aufgebaut werden.
Das leitet uns perfekt über zu den Menschen, die dieses Gedankengebäude entworfen haben. Die Quellen sprechen hier von den großen drei Baumeistern der herrschaftsfreien Welt.
Drei historische Titanen.
Ja, und alle drei hatten eine extrem komplexe Beziehung zur Freimaurerei. Fangen wir mit dem Mann an, den du gerade schon zitiert hast, Pierre-Joseph Proudhon.
Mhm.
Soweit ich den Notizen entnehme, war er der Erste, der den Begriff Anarchie wirklich positiv besetzt hat. Und er wurde 1847 tatsächlich in eine Loge initiiert.
Ja, das war ein historischer Moment.
Dabei gibt es aber ein Detail, das mich beim Lesen wirklich stutzen ließ. Vor seiner Aufnahme musste er rituelle Fragen handschriftlich beantworten.
Das ist üblich, ja.
Aber auf die Frage nach seinen Pflichten gegenüber Gott antwortete er mit einem einzigen Wort: Krieg.
Ein starkes Stück, oder?
Krieg. Wie kann jemand mit so einer Antwort überhaupt in eine Loge aufgenommen werden?
Also, in vielen Logen der Welt wäre das bis heute ein absoluter Ausschlussgrund. Das ist völlig klar.
Eben.
Aber man muss das im Kontext der liberalen Freimaurerei in Frankreich sehen. Speziell im Grand Orient de France.
Ah, okay.
Diese Strömung entwickelte sich im 19. Jahrhundert sehr stark in eine atheistisch-humanistische Richtung. Man begann, metaphysische Dogmen rigoros abzulehnen.
Und stattdessen?
Man stellte die absolute Gewissensfreiheit in den Mittelpunkt. Proudhon sah in der Loge also keine Religionsersatzhandlung. Er sah darin eine institutionsfreie Utopie.
Verstehe.
Für ihn war es der ideale Ort, an dem eine verinnerlichte menschliche Moral sowohl den Staat als auch die Kirche komplett ersetzen konnte.
Dann schaue ich mir hier den nächsten Namen in den Notizen an. Michael Bakunin.
Ein faszinierender Mann.
Der Quelle hebt spezifisch hervor, dass dieser Typ über 2 Meter groß war. Ein echter Riese, der quasi mit dem sprichwörtlichen Vorschlagshammer durch Europa zog.
Das Bild passt ziemlich gut.
Aber der suchte in den Logen doch ganz sicher keine ruhige spirituelle Erleuchtung bei Kerzenschein, oder?
Nein, überhaupt nicht. Bakunin war der absolute Pragmatiker der Europäischen Revolution. Er erkannte in der Freimaurerei etwas sehr Spezifisches.
Und zwar?
Ein diskretes, eng verbrüdertes und vor allem international agierendes Netzwerk.
Er wollte das System also nutzen.
Er wollte diese bestehenden Strukturen der Logen schlichtweg als konspirative Zellen für seine weltweite revolutionäre Bewegung kapern.
Aber das ging ziemlich nach hinten los, oder?
Ja, absolut.
Laut dem Vortrag wandte sich Bakunin nämlich relativ bald schwer enttäuscht wieder von der Freimaurerei ab.
Er war wahnsinnig frustriert.
Das war ihm alles viel zu zahnlos. Er wollte Action.
Und wie verhält es sich mit dem Dritten im Bunde? Peter Kropotkin.
Kropotkin ist ein besonders faszinierender Fall. Er war Naturwissenschaftler, Geograf und der eigentliche Begründer der Theorie der gegenseitigen Hilfe.
Die wir vorhin als den Klebstoff der Gesellschaft bezeichnet haben.
Genau. Hier ist der Vortrag historisch übrigens extrem präzise. Es gibt keinerlei handfeste Beweise oder Matrikelnummern, die belegen, dass Kropotkin jemals selbst rituell in eine Loge aufgenommen wurde.
Er war also gar kein Freimaurer? Offiziell wahrscheinlich nicht. Aber. Und das ist das Entscheidende. Sein Umfeld, seine engsten intellektuellen Vertrauten waren fast durchgehend Freimaurer.
Das färbt natürlich ab.
Und wenn man seine Texte liest, deckt sich seine utopische Idee einer solidarischen, von Zwangsgesetzen befreiten Gesellschaft nahezu identisch mit der abstrakten freimaurerischen Utopie. Einer Menschheit, die sich durch reine Vernunft lenkt.
Okay, das waren jetzt also die großen Theoriearchitekten, die Vordenker.
Richtig.
Aber wie sah das konkret in der schmutzigen Praxis aus? Wir haben in unseren Quellen Persönlichkeiten, die den freimaurerischen Schurz und die schwarze Fahne quasi gleichzeitig trugen.
Ja, die gelebte Synthese.
Eine absolute Schlüsselfigur hier ist Louise Michel, bekannt als die Rote Jungfrau.
Eine absolute Ikone der Pariser Kommune von 1871. Eine Frau, die buchstäblich auf den Barrikaden kämpfte.
Wahnsinn.
Nach dem Scheitern des Aufstands wurde sie nach Neukaledonien verbannt und sie stritt ihr ganzes Leben lang gegen jede Form von etablierter Autorität.
Genau, und dann passiert etwas völlig Skurriles. Diese Frau tritt erst im hohen Alter, mit 74 Jahren, in eine Freimaurerloge ein.
Ein scheinbarer Widerspruch.
Ja, total. Warum macht jemand, der ein ganzes Leben lang Institutionen bekämpft hat, kurz vor dem Tod so einen Schritt?
Sie tat das nicht aus Resignation, sondern aus einer sehr tiefen, späten Erkenntnis heraus. In ihrer Aufnahmerede erklärte sie das sehr schön.
Was hat sie gesagt?
Sie meinte, dass sie lange dachte, die Loge hätte reaktionäre, dogmatische Züge. Doch dann erkannte sie, dass die einzige Waffe, die in der Loge existiert, die Vernunft ist.
Wow.
Für Louise Michel war diese Loge der utopische Raum, in dem das, wofür sie auf der Straße ihr Leben lang gekämpft hatte, bereits Realität war.
Also die absolute Gleichheit.
Genau. Auch und gerade die Gleichheit zwischen Männern und Frauen. Was in den gemischten Logen Frankreichs damals absolut revolutionär war. Das wurde dort im rituellen Rahmen schon im Hier und Jetzt gelebt.
Das ist ein unglaublich starkes Bild. Ein weiterer faszinierender Charakter aus dem Vortrag ist der Geograf Élisée Reclus.
Auch ein sehr spannender Mann.
Er saß ebenfalls in einer Pariser Loge. Und natürlich stellte man ihm genau die Frage, die uns hier allen auf der Zunge liegt.
Nämlich?
Wie kannst du als Anarchist diese ganzen Hierarchien, die Grade, den Meister vom Stuhl in einer Loge eigentlich ertragen?
Und seine Antwort entlarvt perfekt, wie genau Anarchisten Ordnung von Macht trennen.
Wie hat er argumentiert?
Reclus erklärte, Hierarchie sei nur dann ein Problem, wenn sie Zwang, Machtausübung und Unterdrückung bedeutet.
Logisch.
In der Loge aber ist die Hierarchie lediglich eine temporäre Funktion zur Organisation der gemeinsamen Arbeit. Er brachte es auf den wunderbaren Satz, in der Loge herrscht niemand, hier dient jeder.
Der Meister vom Stuhl ist also kein Herrscher.
Nein, er ist der erste Diener der Gemeinschaft.
Fantastisch. Dann haben wir noch Jules Legal in den Notizen. Die Quelle beschreibt ihn als Syndikalisten. Also jemanden, der seinen Fokus auf radikale Gewerkschaftsarbeit und die direkte Aktion der Arbeiterklasse legte.
Ein Mann aus der rauen Hafenstadt Brest.
Und er nutzte die Loge ganz direkt als politisches Werkzeug.
Legal verfolgte eine sehr pragmatische Taktik. Er wusste, dass in den Logen viele saturierte Bürger saßen. Richter, Anwälte, Fabrikanten.
Die es sich gemütlich gemacht haben.
Genau. Die hatten es sich in ihrer abstrakten Humanität bequem gemacht. Und durch seine Präsenz und seine Vorträge in der Loge zwang er diese Elite, sich der nackten sozialen Not der einfachen Arbeiter auf den Straßen zu stellen.
Er hat ihnen also den Spiegel vorgehalten.
Er nutzte diesen geschützten Raum der Bruderschaft, um die Filterblase des Bürgertums richtig zu durchstechen.
Und um diese Porträts abzuschließen, schauen wir uns noch Leo Campion an. Ein belgisch-französischer Chansonnier aus dem 20. Jahrhundert.
Ein großer Humorist auch.
Der Autor dieses Vortrags scheint ein großer Fan zu sein. Campions Buch war wohl überhaupt erst die Inspiration für diese ganze Recherche.
Ja, das ist das Fundament des Vortrags. Campion hat das Lebensgefühl dieser Synthese in einem einzigen Satz zusammengefasst. Anarchie in der Ordnung und Ablehnung von Institutionen durch die Akzeptanz von Riten. Dieses Zitat baut eine wirklich brillante intellektuelle Brücke. Rituale schaffen eine vertraute Ordnung, in der man sich sicher bewegen kann.
Ohne dass es geschriebene staatliche Zwangsgesetze braucht.
Exakt. Aber wir dürfen bei all diesen poetischen Zitaten jetzt nicht in eine historische Romantik verfallen.
Nein, auf keinen Fall.
Wenn wir diese Geschichte unparteiisch betrachten, müssen wir zwingend auch den Moment analysieren, in dem diese philosophische Träumerei auf die harte, brutale Realität trifft.
Und dort kollabierte sie.
Komplett.
Genau, wir kommen zum Riss im Tempel. Denn es war bei weitem nicht alles nur intellektueller Austausch bei Rotwein. Die Stimmung kippte irgendwann gewaltig.
In der Phase zwischen 1870 und 1920 erlebte der Anarchismus eine fatale Radikalisierung.
Die Propaganda der Tat. Richtig.
Genau. So nannte sich das Konzept, das sich da durchsetzte. Anstatt weiterhin geduldig auf Bildung, Aufklärung und Gewerkschaftsarbeit zu setzen, glaubte eine militante Fraktion, man müsse die Massen durch extreme, gewaltsame Aktionen aufrütteln.
Es ging darum, das System physisch zu destabilisieren.
Mit furchtbaren Konsequenzen. Das Resultat war eine beispiellose Welle von Bombenanschlägen auf Cafés und Parlamente sowie gezielte tödliche Attentate auf Monarchen, Staatschefs und Industrielle.
Das war also exakt die historische Phase, die dieses bis heute festsitzende Image des wilden Bombenlegers in die Köpfe der Gesellschaft gebrannt hat.
Ganz genau. Und rein strategisch betrachtet war diese Taktik ein kolossales Desaster.
Warum?
Weil diese brutalen Taten absolut keine Sympathie in der breiten Bevölkerung weckten. Sie verfehlten das Ziel, die Massen zur Revolution zu mobilisieren, völlig.
Sie bewirkten eher das Gegenteil.
Ja. Sie lieferten dem Staat den perfekten Vorwand für massive, oft unkontrollierte und brutale Repressionen gegen die gesamte Arbeiterbewegung.
Und wie verheerend und persönlich diese staatliche Repression wurde, zeigt uns eine Geschichte aus Spanien, die der Vortrag beleuchtet.
Eine tragische Geschichte.
Wenn man sich die Notizen hier ansieht, liest sich das wirklich wie das Drehbuch für einen Polit-Thriller. Es geht um Anselmo Lorenzo. Der wird oft als der Großvater des spanischen Anarchismus bezeichnet. Er nutzte die Freimaurerlogen ganz gezielt als geschützte Demokratieschulen für völlig analphabetische Arbeiter.
Eine tolle Initiative.
Ja, die brachten sich dort gegenseitig das Lesen bei, lernten frei vor anderen zu sprechen und sich gewerkschaftlich zu organisieren. Es lief fantastisch. Aber dann passiert das Unvorstellbare.
Es kommt zum ultimativen Verrat. Und dieser Bruch hatte einen konkreten Namen. Praxedis Matteo Sagasta.
Wer war das?
Er war der spanische Ministerpräsident in dieser hochbrisanten Zeit. Und die unfassbare historische Ironie an der Sache ist, er war gleichzeitig ein hochrangiger Freimaurer, ein Träger des 33. Grades.
Oh, wow.
Als Reaktion auf die Welle anarchistischer Anschläge ordnete ausgerechnet dieser freimaurerische Ministerpräsident drakonische Folterungen und grausame Hinrichtungen von Dutzenden Anarchisten an.
In den Festungen von Montjuïc in Barcelona, richtig?
Exakt dort.
Warte mal, lass mich das kurz zusammenfassen. Der Premierminister, der die brutalen Exekutionen dieser Arbeiter und Anarchisten anordnete, war selbst ein Freimaurer im höchsten Grad.
Ja.
Das ist doch an Zynismus kaum zu überbieten. Kein Wunder, dass die Situation danach komplett eskaliert ist.
Diese Ereignisse haben das Fundament völlig zerstört. Wenn wir das psychologisch betrachten, wird sofort klar, warum das Bündnis hier zerbrach.
Das Vertrauen war weg.
Es wurde für die spanischen Anarchisten moralisch, emotional und ideologisch völlig unenthaltbar, in den Logen weiterhin mit Männern an einem Tisch zu sitzen und sie Brüder zu nennen, die draußen in der echten Welt als Repräsentanten jenes Staates fungierten, der ihre Freunde foltern und ermorden ließ.
Das Resultat war eine scharfe, dauerhafte Trennung.
Eine Trennung, die tiefe Wunden hinterließ. Und die bis in die Zeit des spanischen Bürgerkriegs blutig nachwirkte.
Das führt uns unweigerlich zu der großen Schlussfrage unserer Analyse. Warum passt es am Ende eben doch so oft überhaupt nicht zusammen? Warum kritisieren auch völlig gewaltfreie, puristische Anarchisten die Freimaurerei teilweise so wahnsinnig scharf? Wenn ich mir die Zusammenfassung ansehe, kristallisiert der Vortrag drei fundamentale Kritikpunkte heraus.
Diese Kritik ist analytisch sehr scharf. Der erste und wichtigste Punkt ist die Klassenkollaboration.
Okay, was heißt das genau?
Die Loge ist ja per Definition ein Ort, an dem der reiche Fabrikdirektor und der einfache Arbeiter ihre gesellschaftlichen Ränge ablegen und friedlich am selben Tisch sitzen.
Was aus freimaurerischer Sicht ein absoluter Triumph der gelebten Humanität ist.
Genau. Aus der Perspektive eines klassenkämpferischen Anarchisten ist es jedoch ein Albtraum.
Weil es den Kampfgeist killt.
Richtig. Für ihn wirkt die Loge wie Schmieröl im Getriebe des Kapitalismus. Sie besänftigt den Arbeiter, nimmt ihm seine berechtigte Wut und absorbiert so die revolutionäre Energie, die eigentlich für den Umsturz nötig wäre.
Das leuchtet ein. Und der zweite Punkt?
Der zweite Konfliktpunkt ist das Problem des Gehorsams. Die Freimaurerei ist durchzogen von strengen Ritualen, Hierarchien von Graden und sie wird von Großmeistern geleitet.
Und der Grundruf des Anarchismus lautet jedoch: kein Gott, kein Herr.
Genau. Sich irgendwo auf einer rein symbolischen Ebene, einem Ritual oder einem sogenannten Meister zu unterwerfen, empfinden puristische Anarchisten als inakzeptablen Verrat an der eigenen Autonomie.
Und der dritte Punkt in den Notizen ist der unüberbrückbare Konflikt zwischen Evolution und Revolution.
Freimaurer glauben an die langsame, stetige und geduldige Arbeit am rauen Stein, an eine allmähliche Veredelung der Menschheit über viele Generationen hinweg.
Das dauert.
Dem hungernden, verzweifelten Arbeiter auf der Straße, der eine sofortige Veränderung des Systems braucht, muss diese entspannte Geduld der Brüder bei Wein und Kerzenschein wie blanker Zynismus vorkommen.
Wenn man einen Schritt zurücktritt, ist das alles ein unfassbares Paradoxon. Die Freimaurer werden historisch von der extremen Rechten ununterbrochen als gefährliche, staatszersetzende, anarchistische Umstürzler verteufelt.
Ja.
Und exakt dieselben Freimaurer werden von der extremen Linken als elitäre, bürgerliche Staatsbewahrer und Kapitalistenknechte beschimpft.
Es ist verrückt.
Wenn dich beide Extreme derart leidenschaftlich hassen, machst du vielleicht irgendwo in der Mitte etwas verdammt richtig.
Das fasst die historische Dynamik sehr gut zusammen. Wenn wir all diese Fakten, die Tragödien und die philosophischen Höhenflüge jetzt mal zusammenführen, erkennen wir eines.
Nämlich?
Die Beziehung zwischen diesen Strömungen ist kein feindlicher Widerspruch, sondern eine äußerst produktive dialektische Spannung.
Okay.
Die Freimaurerei hat nie den Anspruch erhoben, die schnelle Universallösung für alle politischen und sozialen Weltprobleme zu sein.
Was leistet sie dann?
Sie stellt einen geschützten Raum bereit, eine verlässliche Struktur, gepaart mit intellektueller Offenheit. Nur in so einem Raum können solche revolutionäre und humanistische Ideen überhaupt erst sicher aufeinanderprallen und diskutiert werden.
Und der Anarchismus?
Der Anarchismus dient der Loge in dieser Konstellation als ein unglaublich wertvoller kritischer Spiegel. Er piekst die Freimaurerei immer wieder an. Er verhindert, dass sie in reiner bürgerlicher Selbstzufriedenheit erstarrt.
Er hält sie wach.
Richtig. Und er erinnert sie stets an ihren radikalsten Kern, die absolute intellektuelle Autonomie des Menschen.
Wow. Zum Abschluss dieses Deep Dives möchte ich dir als Zuhörer noch einen Gedanken mit in den Tag geben. Einen Gedanken, der diesen ganzen historischen Bogen direkt in unsere heutige digitale Realität spannt.
Da bin ich gespannt.
Wir haben jetzt ausführlich darüber gesprochen, wie beide Bewegungen seit Jahrhunderten von einem Zustand träumen, in dem der Mensch moralisch und intellektuell so reif ist, dass er keine Autoritäten, keine Regierungen und keine Gesetze von oben mehr braucht.
Weil sich die Gesellschaft durch reine Vernunft und Solidarität selbst organisiert.
Genau. Wenn du dir das überlegst, denk doch einmal an unsere heutige Zeit. Denk an dezentrale Netzwerke, an globale Open-Source-Communities, an künstliche Intelligenzen und Blockchains.
Mhm.
Systeme, die Wissen, Ressourcen und Informationen völlig ohne traditionelle Gatekeeper, ohne Verlage und ohne Staaten verteilen. Bauen wir heute direkt vor unseren Augen vielleicht genau diesen herrschaftsfreien, solidarischen Tempel der digitalen Neuzeit auf?
Ein faszinierender Gedanke.
Eine Struktur, die auf Freiwilligkeit und Netzwerken basiert, nur eben ganz ohne Maurerschürzen, ohne geheime Passwörter und ohne wehende schwarze Fahnen.
Da ist definitiv was dran.
Das ist auf jeden Fall etwas, worüber du beim nächsten Scrollen durch deinen digitalen Feed mal in aller Ruhe nachdenken kannst. Das war unsere tiefgehende Analyse für heute. Danke, dass du uns auf dieser historischen Reise begleitet hast und bis zum nächsten Mal.